SWR Aktuell Wirtschaft mit Katja Jansen.
Fast 7 Jahre lang haben die EU und China um eine Einigung gerungen. Heute Mittag ist sie zustande gekommen. Damit ist der Weg frei für das gemeinsame Investitionsabkommen. Das Comprehensive Agreement on Investment, kurz CAI, soll es europäischen Firmen leichter machen, in den staatswirtschaftlich geprägten chinesischen Markt einzusteigen. Dass das in der Realität auch funktioniert, daran hat unser China-Korrespondent Steffen Wurzel aber massive Zweifel.
Als die Volksrepublik China im Jahr 2001 Mitglied der Welthandelsorganisation WTO wurde, gab die Staatsführung ein Versprechen ab. Sie werde so bald wie möglich dem sogenannten GPA-Abkommen beitreten. Dieses internationale Abkommen regelt für Unternehmen den Zugang zu öffentlichen Aufträgen. So bald wie möglich, das klang damals klasse, weil verbindlich. 20 Jahre später ist China immer noch nicht Mitglied des GPA-Regelwerks. Das ist nur ein Beispiel. Chinas Staats- und Parteiführung hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Zusagen nicht eingehalten, Versprechen gebrochen und internationale Verträge verletzt. Wie folgenreich das ist, zeigte sich dieses Jahr besonders drastisch in Hongkong. In den 80er Jahren regelte Großbritannien mit der kommunistischen Führung in Beijing die Übergabe der früheren Kolonie an China in einem völkerrechtlich bindenden Vertrag. Hongkong wurde darin Autonomie zugesichert bis ins Jahr 2047. Inzwischen hat die chinesische Regierung das damals vereinbarte Prinzip Ein Land, zwei Systeme de facto beendet. Und um zum Thema Wirtschaft zurückzukommen, obwohl China im November einen Freihandelspakt mit Australien unterschrieben hat, hat die Führung in Beijing zuletzt einen Handelskrieg gegen australische Unternehmen angezettelt, weil die Regierung in Canberra eine unabhängige Kommission zum Ursprung der Covid-19-Krise fordert. Auch das zeigt, Chinas Führung schert sich nicht um internationale Verträge, wenn die Politik eines anderen Staates ihren eigenen Interessen widerspricht. Deswegen ist das Abkommen zum jetzigen Zeitpunkt ein Fehler. Dass ausgerechnet Deutschland das Abkommen so vehement vorangetrieben hat, gegen den Willen der künftigen US-Regierung und auch gegen große Zweifel aus Frankreich, Polen und dem EU-Parlament, zeigt, wie wenig Rücksicht die Bundesregierung mit ihrer China-freundlichen Politik nimmt. Steffen Wurzel aus Shanghai.
Und noch eine Einigung aus EU-Kreisen beschäftigt in diesen Tagen die Wirtschaft. Es geht um Plastikmüll. Denn mit Beginn des neuen Jahres müssen die EU-Mitgliedstaaten eine Plastikabgabe an die EU zahlen. 80 Cent kostet ab übermorgen jedes Kilo Plastikverpackung, das nicht recycelt wird. Woher in Deutschland dieses Geld aber genau kommen wird, das ist noch nicht final geklärt. Sophie van der Tann berichtet.
Fast der ganze Verpackungsmüll in Deutschland wird verwertet. Klingt gut, heißt aber erstmal nur, aufgebrauchte Waschmittelflaschen, To-Go-Boxen oder Gemüsebehälter aus Kunststoff landen nicht einfach auf der Deponie, sondern werden recycelt oder aber verbrannt. So werden etwa 50% der Plastikverpackungen in Deutschland nicht wiederverwendet, sondern verbrannt. Und das wird teuer, denn ab 01.01.2021 muss Deutschland eine Plastikabgabe an die EU zahlen. 80 Cent pro Kilo nicht recycelte Verpackung macht insgesamt etwa 1,4 Milliarden Euro im Jahr. Für Bettina Hoffmann, umweltpolitische Sprecherin der Grünen, ist klar, wer das zahlen sollte.
Die Plastikabgabe bringt nur dann was, wenn eben dieser Beitrag nicht einfach aus dem Haushalt überwiesen wird, sondern wenn die Hersteller in die Verantwortung genommen werden und die auch einen Anreiz bekommen, Produkte sparsamer einzupacken oder besser recycelbare Verpackungen auf den Markt zu bringen. Sonst laufen wir Gefahr, dass das einfach nur die Steuerzahlerinnen bezahlen und es sich einfach nichts ändert.
Und das wäre eine vertane Chance, denkt die Grünen-Politikerin und nennt etwa Italien, Frankreich oder Österreich als Beispiele, wo Hersteller für nicht recycelte Plastikverpackungen zahlen sollen. Bundesumwelt- und Finanzministerium weisen darauf hin, dass die Plastikabgabe Teil der Beiträge sein wird, die Deutschland an die EU zahlt. Heißt, recycelt ein Land viel Plastik, muss es insgesamt weniger Geld an die EU überweisen. Noch sei nicht entschieden, ob man die Abgabe nun auf Hersteller umlegt oder aus dem Haushalt zahlt, sagt der CDU-Umweltpolitiker Björn Simon. Aber er tendiert eindeutig zu Letzterem.
Was wir verhindern wollen, ist, dass wir der Wirtschaft damit ein Bein stellen und da mehr Kosten generieren für Unternehmen, die jetzt sowieso Probleme haben, ihre Arbeitnehmer zu halten und dann vielleicht am Ende noch Arbeitsplätze dabei draufgehen.
Argumentiert der CDU-Politiker. Man würde Unternehmen das Geld entziehen, das sie brauchen, um umweltfreundlichere Verpackungen zu entwickeln. Außerdem befürchtet er, Hersteller würden die Abgabe auf ihre Produkte draufschlagen. Letztlich müssten das dann die Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen. International steht Deutschland übrigens in Sachen Recycling nicht schlecht da, sagt Henning Wilz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Aber Länder wie Frankreich oder die Niederlande hätten schon früher Anreize gesetzt. Selbst in China werde mehr in umweltfreundliche Verpackungen investiert.
Und wir sehen das dann an so Indikatoren wie Patente in dem Bereich. Da verliert Deutschland zunehmend an Boden und China holt wirklich massiv auf. Ja, und wird dann irgendwann das Land sein, das da die Standards setzt. Und das waren wir mal in Deutschland.
Wilz plädiert deshalb dafür,
bei der nächsten Novelle des Verpackungsgesetzes ganz klar diejenigen zu bevorteilen, die recyclingfreundliche Verpackungen auf den Markt bringen. Also derjenige, der eine Verpackungslösung hat, die man nicht recyceln kann, sollte deutlich mehr bezahlen müssen als derjenige, wo man genau weiß, das kann man gut im Kreis führen. Und das wäre aus meiner Sicht der Hebel, wo man dann einen Teil dieser Plastikabgabe wieder refinanzieren könnte.
Auch die Grünen wollen ein Bonus-Malus-System. Der CDU-Politiker Björn Simon sagt, Bonus ja, Malus nein. Egal, woher das Geld für die Plastikabgabe kommen wird, ob aus dem Haushalt oder von den Herstellern, Plastikverpackungen nicht zu recyceln, wird teuer.
Das neue Gesetz für bessere Arbeitsbedingungen in der deutschen Fleischindustrie kann wie geplant zum Jahreswechsel in Kraft treten. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Eilanträge gegen die strengeren Regeln abgewiesen. Während der Corona-Pandemie war es bei mehreren Fleischgroßbetrieben zu massenhaften Infektionsausbrüchen gekommen. Das hatte die teils desolaten Arbeitsbedingungen noch einmal offengelegt. Mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz sollen Ausbeutung und Risiko der Beschäftigten künftig minimiert werden. Ab Januar sind branchenweit zunächst Werkverträge, ab April dann auch Leiharbeit verboten. Ausnahmen soll es zum Beispiel für traditionelles Fleischerhandwerk und in der Fleischverarbeitung geben. Um Punkt 14 Uhr ist der DAX heute Mittag aus dem Handel gegangen, zum letzten Mal in diesem Jahr. Konrad Busen aus dem ARD-Börsenstudio in Frankfurt schaut für uns zurück aufs Börsenjahr 2020.
Corona war der Treiber des Jahres an der Börse. Selten, dass Anleger, Sparer, Banker, Aktienhändlerinnen so hohe Lernkurven zu überwinden haben wie in diesem Jahr. Und ebenso selten, vielleicht sogar noch nie dagewesen, die Kurven, die der DAX zu überwinden hatte. Schon in den ersten Wochen des Jahres markierte der deutsche Aktienindex Rekordstände. Corona würde auf China begrenzt bleiben, so damals noch die Hoffnung. Am 17. Februar markierte der DAX sein letztes Allzeithoch vor dem Absturz. Dann erklärte die Weltgesundheitsorganisation Covid-19 offiziell zur Pandemie. Und die Einschätzung an der Börse änderte sich schlagartig. Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock sagte damals:
Wahrscheinlich sind die Auswirkungen auf das Wachstum weltweit und natürlich auch auf eine weltoffene Volkswirtschaft wie Deutschland noch gar nicht wirklich abzuschätzen zu diesem Zeitpunkt. Voraussichtlich wird aber der Dämpfer stärker sein, als viele im Moment glauben.
Der Absturz des DAX von Mitte Februar war massiv. 40% in 4 Wochen. Fast genauso schnell passierte seit Mitte März die Erholung. In wenigen Wochen stieg der DAX um 30%. Die massiven Hilfen des Staates zeigten Wirkung. Und was nicht oft vorkommt an der Börse, es gab Lob für die Politik. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank.
Das ist für mich die beeindruckendste Erfahrung dieses Jahres, dass Länder, auch Demokratien, denen man eigentlich solche Entscheidungsfreude gar nicht mehr zuspricht, dass die in der Lage gewesen sind, tatsächlich diese Situation am Ende doch zu bewältigen.
Ende des Jahres nimmt der DAX seine Rekordfahrt wieder auf. Bis auf 13.903 Punkte stieg der Index am Dienstag dieser Woche. Der Schlussstand an diesem Mittwoch, dem letzten Handelstag des Jahres, 13.719 Punkte. Auf Jahressicht ist das ein Plus von 3,5%. DAX-Aufsteiger des Jahres, Delivery Hero. Der Aktienkurs stieg im Laufe des Jahres rund 80%. Der Betreiber von Lieferdiensten ersetzte im Sommer im DAX den großen Absteiger des Jahres, Wirecard. Den Skandalkonzern, dessen Bilanzfälschungen einen Schock durch die Börse schickten. Zalando, noch so ein Corona-Profiteur. Der Preis der Aktien hat sich hier im Laufe des Jahres mehr als verdoppelt. Westwing, ein Internetportal, über das man Möbel kaufen kann. Hier stieg der Börsenwert in diesem Jahr sogar um mehr als 700% nach oben. Große Corona-Verlierer, damit auch Verlierer des Jahres an der Börse, war natürlich die Reisebranche. Lufthansa, TUI, die vom Staat gerettet werden mussten. Aber gerade ihre Aktien sind in den letzten Handelstagen um Weihnachten herum auch schon wieder gefragt. Mit den Impfungen steigt hoffentlich bald auch wieder die Zahl der Reisebuchungen. Konrad Busen, ID Börsenstudio Frankfurt.